Wir müssen uns natürlich als kleines Unternehmen aufgrund von den Mengen, die wir produzieren, die wir auf den Markt bringen, sind wir natürlich auf große Zulieferanten, speziell im Garnbereich etc. angewiesen und müssen uns dort auch auf die Zertifikate etc., die uns dort vorgelegt werden, die wir natürlich auch einfordern, entsprechend verlassen.
Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. An dieser Stelle besprechen wir einmal im Monat Themen rund um das Thema Sustainability. Vor welchen Herausforderungen stehen Hersteller und Händler in Zeiten des Wandels? Was gibt es Aktuelles zu berichten und was hat sich verändert? Also gerne mal reinlauschen, auch in die älteren Folgen findet ihr unter dem Podcast-Kanal von SAZ Sport, dann Made in Green. Zu hören über Spotify und Apple sowie die anderen Podcast-Kanäle. Am besten lasst ihr gleich ein Abo da. Ja, und mit dem heutigen Gast möchte ich über die Produkte der Firma sprechen. Besonders bekannt ist das Body Heat System. Beheizbare Produkte für den Outdoor-Sport werden hergestellt. Jacken, Hosen, Handschuhe, Funktionswäsche bis hin zur Socke. Alles ist dabei. Mit Thinkabout hat die Firma Lenz aus Österreich nun ein hauseigenes Sublabel ins Leben gerufen, welches von der Verpackung bis zum fertigen Produkt möglichst ressourcenschonend sein möchte. Dazu gibt es jetzt kein großes Marketing-Tamtam. Das Motto ist vielmehr nur das kommunizieren, was man kann. Was genau damit gemeint ist, bespreche ich nun mit dem Geschäftsführer Stefan Lenz. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host und sage Hallo nach Schwarzach. Hallo lieber Stefan.
Hallo Ralf, freut mich sehr.
Wie geht es dir?
Es geht mir sehr, sehr gut. Wir haben eine anspruchsvolle Wintersaison hinter uns und sind jetzt sehr gespannt und motiviert in den Frühlingssommer rein.
Wie ist die Saison denn für euch gelaufen?
Die Saison im Großen und Ganzen war recht unterschiedlich. Wir als Unternehmen verkaufen unsere Produkte ja weltweit und hatten mit unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen auf den unterschiedlichen Kontinenten zu tun, teilweise auch zu kämpfen. Im skandinavischen Bereich einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr kalten Winter. Nordamerika entsprechend herausfordernd auf dem ganzen Kontinent. Zentraleuropa im Großen und Ganzen eine recht gute Saison.
Jetzt ist ja, ich habe es ja schon eingangs gesagt, ihr seid produktmäßig sehr, sehr breit aufgestellt. Ihr habt ein sehr, sehr großes Portfolio, wie man so schön sagt. Hinzu kommt ja noch, dass ihr quasi mit Software arbeitet. Das ist bestimmt so etwas, was Leute auch noch interessiert. Also ihr habt App unterstützt, um eure Heatsysteme quasi von außen steuern zu können. Kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen, was bietet Lenz an und was ist quasi der USP eurer Firma?
Also unsere Firma gibt es seit 1987. Ich darf das Unternehmen in zweiter Generation führen. Und wenn man so einen großen Bogen über die Produktpalette spannen möchte, sind das eigentlich alles Produkte, die sehr körpernah getragen werden und in irgendeiner Art und Weise eine Verbesserung an Komfort mit sich bringen. Traditionell und ursprünglich waren das in erster Linie Socken und Unterwäsche. Wir haben uns dann vor gut 13 Jahren begonnen, mit der Kombination Elektronik und Textil auseinanderzusetzen. Das erste Produkt, was uns da gelungen ist, auf den Markt zu bringen, war diese beheizbare Socke. Und um dieses Produkt herum ist das letzte Jahrzehnt eigentlich ein komplettes beheizbares Kleidungssystem entstanden. Socke, Handschuhe, Hosen, Westen, das über entsprechende Akkus mit Wärme versorgt werden kann. Und du hast es ja auch schon angesprochen, in der Komfortvariante auch über App bedienbar ist.
Also das heißt, ihr setzt euch auch mit quasi Zukunftstechnologien auseinander, mit KI. Wie wichtig ist es für mittelständische Firmen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen?
Ich denke, es ist mal prinzipiell für jedes Unternehmen wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist natürlich ein unglaublich großer Themenbereich. wo man sich auch schnell mal verlieren kann. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man für sich die wichtigsten Tools raussucht. Schlussendlich muss das Ganze auch praktikabel sein und für den Endkonsumenten sehr, sehr einfach in der Umsetzung auch funktionieren.
Jetzt habe ich es ja ebenfalls eingangs schon gesagt, ihr habt ein Sublabel gegründet. Bevor wir auf Thinkabout zu sprechen kommen, würde ich gerne auch nochmal bei euch generell in die Firma eintauchen wollen. Denn es gibt ja verschiedenste Herausforderungen, die Firmen im Bereich Sustainability im Zuge zum Beispiel des Green Deals bewältigen müssen. Was ist für dich eine der Kernaufgaben, die im Moment erfüllt werden muss?
Das Thema Sustainability insgesamt und im Allgemeinen ist dann, wie sich immer mehr herausstellt, ein riesengroßes Themenfeld. Mhm. Wir haben dann begonnen, bei uns intern Personen speziell dafür abzustellen, die sich in entsprechenden Kursen, Fortbildungsseminaren sehr, sehr tief mit dieser Materie auseinandersetzt. Und speziell wir als kleines mittelständisches Familienunternehmen stoßen da mit unseren Ressourcen sehr, sehr schnell mal an Grenzen, die ja im ersten Blick mal unüberwindbar sind. Wir haben dann begonnen, einzelne Themenbereiche daraus mal rauszupicken und mal versucht, in einer Zeitschiene mal Punkte zu definieren, die für uns umsetzbar sind, die wir machen wollen. Also einfache Themen, mittelfristige Themen, langfristige Themen, ganz, ganz einfache Themen ist, was haben wir für Möglichkeiten bei uns, gebäudetechnisch, Logistik, Fuhrpark etc. in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung ressourcenschonend umzusetzen. Wir haben ein Erdwärmeheizsystem, wir haben den Fuhrpark sukzessive auf Elektro umgestellt. Wir haben mittlerweile eine 300 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage installiert. Diese wird 2024 um weitere 110 Kilowatt Peak erweitert. Das heißt, wir sind eigentlich unterm Strich energieautark von der Gebäudetechnik her, von dem, was wir tatsächlich im täglichen Alltag an Energie benötigen. Wir sind gerade dabei, für das Unternehmen insgesamt einen CO2-Footprint zu ermitteln. Mhm. Und auf Basis dieses CO2-Footprints dann die nächsten Punkte zu definieren, umzusetzen und auch dementsprechend dann darzustellen.
Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Ihr habt jetzt extra jemanden abgestellt von euren Angestellten, der sich mit der Thematik eingehender beschäftigt. Ist es so, dass ihr erwartet habt, wie aufwendig das Ganze ist, oder seid ihr, und da wäret ihr nicht alleine, ebenfalls überrascht, wie aufwendig das Ganze ist und wie viel Zeit das Thema in Anspruch nimmt, alleine schon, wenn man jetzt an die Ermittlung des CO2-Footprints denkt?
Also in der Tat, du hast es ja schon erwähnt, es ist ein riesengroßes Thema, unglaublich breit, unglaublich tief und schlussendlich für uns als kleines Unternehmen ohne externe Hilfe gar nicht umzusetzen. Wir müssten zusätzlich Manpower bei uns installieren, um sich der Thematik anzunehmen. Das kannst du von einer Person auf fünf Personen einfach hochfahren und du könntest wahrscheinlich noch immer nicht alle Themenfelder bedienen. Also wir müssen für uns klar definieren, was können wir machen, was macht Sinn, wo müssen wir auf externe Ressourcen, Expertise zurückgreifen. Ist ein riesengroßes Thema.
Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bike-Branche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Und du hast die Energienutzung angesprochen, also Erdwärme, Biogas habt ihr ja auch. Wie ermittelt ihr das oder wie habt ihr zum Beispiel ermittelt, ob Erdwärme passt? Wie ist der Prozess dazu? Weil ich frage das deswegen, weil wir auch Leute haben, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen, Zuhörer haben, die auch gerade in diesem Prozess stecken. Und ich denke, es schadet nicht, wenn man immer wieder mal Expertisen reinholt, wie einzelne Unternehmen damit umgehen. Also Wie war der Ablauf bei euch und wo waren auch da die Herausforderungen auf dem Weg, ressourcenschonender und energieeffizienter produzieren zu können?
Ich glaube, man muss es mal grob unterscheiden zwischen reiner Produktion und reiner Verwaltung. Verwaltung ist das, was wir hier in Österreich haben. Das ist da Logistik mit knapp 6000 Quadratmeter, entsprechend Bürogebäude und Infrastruktur dazu. Dort konnten wir sehr, sehr früh in der Planungsphase entsprechend Heizsysteme umsetzen, die über Strom betrieben werden, konnten dann entsprechend Photovoltaikanlagen installieren, um die entsprechende Energie aufzubringen. In weiterer Folge mit dem Ausbau des Fuhrparkes Richtung Elektromobilität, das entsprechend zu erweitern und dort abzubilden. Wenn wir dann in Richtung Produktion sprechen, ist wieder komplett ein anderes Thema. Wir sind ein Unternehmen, das sehr, sehr viel extern produzieren lässt oder bei Partnern produzieren lässt, wo wir teilweise in die Produktion investiert sind und sind dort natürlich auch an die örtlichen Gegebenheiten gebunden. Ein Großteil unserer Produktion findet in Europa statt. Das ist in Norditalien und das ist in der Türkei in Istanbul. Und wir haben da Partner vor Ort, die über entsprechende Prozesse, die sehr, sehr früh eingeleitet wurden, klar definieren können, dass Textilproduktion, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, im Allgemeinen ist natürlich sehr, sehr energieintensiv. Das beginnt vom Maschinenpark, ist sehr, sehr wasserintensiv, wenn wir über Färbeprozesse etc. sprechen. Und da war es uns ganz, ganz wichtig auf diese zwei Themen, weil dort haben wir konkret Einfluss auf das Ganze, diese zwei Themen nochmal konkret rauszupflücken. Energie, die eingesetzt wird, dass diese nachhaltig über Windkraft oder Biogas abbildbar ist und dass Prozesse, die energieintensiv sind, die sehr, sehr viel Wasser verbrauchen, dass wir dort interne Kreisläufe installieren, wo das Wasser entsprechend wieder aufbereitet wird und wenn es dann wieder ausgeleitet wird, entsprechend so gereinigt ist, dass da keine Schadstoffe oder Rückstoffe drin sind.
Gibt es von Österreich, vom Land Österreich eigentlich Förderungen in dieser Hinsicht für Unternehmen?
Es gibt Förderungen für Investitionen, die lokal getätigt werden, speziell wenn es in Richtung Photovoltaik geht und auch in Richtung Elektromobilität.
Okay, jetzt hast du ja Produktionsorte schon angesprochen, also Norditalien zum Beispiel. Da hat man natürlich einen leichten Einblick auch in das, was dort vor Ort passiert. Aufwendiger wird es dann, wenn man, und da produziert ihr ja auch, aus guten Gründen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, nach China geht. Da wird das dann schon ein bisschen aufwendiger, auch was soziale Geschichten betrifft, mal abseits der Produktion. Aber es ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Säulen der Nachhaltigkeit. Wie sucht ihr die Firmen aus, mit denen ihr zusammenarbeitet und habt ihr eine Expertise vor Ort, dass ihr sagen könnt, okay, also soweit wir das jetzt hier sehen können, ist alles in Ordnung?
Also wir sind da sehr, sehr eng in der Thematik drin, wenn wir über die europäischen Produktionsstandorte sprechen. Das sind im Wesentlichen zwei. Dort sind wir teilweise, ich habe das schon erwähnt, in den Maschinenpark selbst investiert. Das heißt, wir sind auch persönlich sehr, sehr viel vor Ort, haben teilweise tief auch in der Entscheidungsphase, wie sich das Unternehmen entwickelt, wie es investiert, was wird gemacht, sind wir sehr, sehr tief in der Thematik drin und haben auch die entsprechenden Einblicke, speziell wenn es in Richtung Thema soziale Strukturen geht, Gerichte, Entlohnung etc. Dort sind wir schlussendlich permanent vor Ort. Wenn es dann Richtung Asien geht, haben wir zum einen externe Partner, die das mit überprüfen, die entsprechenden Audits durchführen. Aber auch dort ist es wieder so, dass wir mehr oder weniger jeden Monat persönlich vor Ort sind, speziell hinsichtlich Qualitätskontrolle, QS, um diese entsprechenden Schritte umzusetzen und haben das natürlich einen sehr, sehr tiefen Einblick auch in die komplette Fertigungstiefe.
Jetzt wird auch dieser Punkt, die Lieferkette, die ganze Warenkette vom Hersteller auf Zulieferern bis hin zum fertigen Produkt, aufgrund des Green Deals immer transparenter quasi. Die Transparenz wird verlangt. Wie beurteilst du diesen Weg dahin, transparenter zu werden? Und wo siehst du eventuell, naja, auch da Herausforderungen, weil sich das eventuell gar nicht so klar darstellen lässt?
Zum einen mal würde ich mal diesen Weg begrüßen, dass der überhaupt beschritten wurde, dass der richtig gemacht wird. Ich wünsche mir, dass das auch verbindlich global schlussendlich für alle verpflichten wird, um da zumindest, ich nenne es jetzt mal, eine gewisse Waffengleichheit herzustellen. Für uns als kleines Unternehmen ist natürlich ein, ähnlich wie das Green Deal Sustainability, ist es ein riesengroßer Moloch. Auch dort müssen wir wieder klar unterscheiden, wo haben wir selbst einen Einblick auf das Ganze, wo haben wir Zugriff auf gewisse Prozesse. Und wir müssen uns natürlich als kleines Unternehmen aufgrund von den Mengen, die wir produzieren, die wir auf den Markt bringen, sind wir natürlich auf große Zulieferanten, speziell im Garnbereich etc. angewiesen und müssen uns dort auch auf die Zertifikate etc., die uns dort vorgelegt werden, die wir natürlich auch einfordern, entsprechend verlassen.
Überlegt ihr oder habt ihr überlegt, auch Produktion zurückzuverlagern? Also gerade in Pandemiezeiten, als es diese ganzen Lieferstaus gab, Produktionsengpässe, Produktionsorten in Asien und so weiter, kam ja dieser große Gedanken auf. Wie sah das bei euch aus?
Also prinzipiell muss man mal unterscheiden, wir sind ein Unternehmen, das weltweit verkauft und als kleines Unternehmen auch weltweit Produkte zukauft. Es war immer schon Teil unserer Philosophie und auch unserer Marketing-Philosophie, die wir nach außen tragen, dass wir dort, wo es möglich ist und Sinn macht, in Europa produzieren, möglichst nachher an unserem Headquarter. Aber es gibt natürlich gewisse Technologien, wir haben das anfangs erwähnt, unser Export wurde gepusht und über unser Body-Heat-System, beheizbare Bekleidung, dort haben wir natürlich Akkus im Gebrauch, aktuell Lithium-Ionen-Akkus, die in Asien produziert werden. Sämtliche Lithium-Ionen-Akkus für Consumer-Elektronik kommen aktuell ausschließlich aus Asien. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die Produkte so weit mal abgedatet haben über die Jahre, dass sobald diese Rohstoffe in Europa verfügbar sind für uns, können wir einen Switch nach Europa machen. Aktuell macht es keinen Sinn, weil wir würden Teilproduktionen um die ganze Welt schiffen, um sie dann wieder zu assemblieren. Es ist schlichtweg für uns aktuell gar nicht möglich.
Okay. Also finde ich spannend, dass wir das Thema Akkus auch anschneiden. Das ist tatsächlich ja auch ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte, gerade bei den Produkten, die ihr herstellt. Und an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, ich finde es eigentlich eher wichtig, auch zu sagen, was geht und was nicht geht, anstatt sehr, sehr viel zu erzählen von nur von dem, was geht. Von daher an dieser Stelle finde ich gut, dass wir da reingehen. Also nochmal zusammenfassend heißt es an dieser Stelle für euch, dass sobald eine Option da wäre und auch eine Produktionsoption für Europa da wäre, würdet ihr an dem Punkt zumindest drüber nachdenken, ob ihr nach Europa verlagert.
Also nicht nur wir würden darüber nachdenken, wir denken laufend darüber nach, wann macht es Sinn, ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn. Es gibt in Europa Regionen, wo das durchaus umsetzbar ist. Es macht nur aktuell überhaupt keinen Sinn, weil wesentliche Komponenten ausschließlich aus Asien bezogen werden können.
Okay. Jetzt gibt es ja für viele Produkte Label, Siegel, viel zu viele. Das kann man ja einfach so sagen auch. Ja, es ist sowohl für Hersteller nicht einfach, sich damit zu beschäftigen. Es ist für den Konsumenten umso schwieriger, da noch durchzublicken. Wie ist deine Haltung zum Thema Label, zum Thema Siegel?
Du hast es erwähnt, es ist auch hier ein unglaubliches Angebot an Labels, auf die zurückgegriffen werden kann. Ich will jetzt da gar nichts positiv oder negativ irgendwie bewerten. Für uns als kleines Unternehmen ist es, oder wir hinterdenken es immer so, was macht für uns Sinn? Was können wir und möchten wir kommunizieren, nach außen transportieren? Und da ist uns ganz, ganz wichtig, dass diese Themen oder diese Informationen, die wir da nach außen tragen, dass diese auch nachvollziehbar sind und auch einfach umzusetzen sind. Wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, Ressourcen schonen, es ist jedem klar, dass das Schonendste ist, etwas nicht zu produzieren. Natürlich im Geschäftsleben bringt dich das nicht wirklich weiter. Das heißt, ressourcenschonend ist für unsere Definition, das sind Produkte mit einem möglichst langen Lebenszyklus. Und dort, wo wir in unserer Unternehmensgröße Einfluss auf Produktionsprozesse haben, diese möglichst zu optimieren. Thema, was für Energie setze ich ein? wie setze ich Ressourcen wie Wasser ein, wie gehe ich damit um? Ein nächster Step, wo wir einen klaren Eingriff darauf haben, ist, wie sind diese Produkte verpackt? Möglichst einfach, ausschließlich Papier, ausschließlich recycelbare Materialien. Wo macht es auch Sinn, recycelbare Materialien einzusetzen im Produkt selbst? Auch wieder immer im Hinblick auf eine möglichst lange Lebensdauer. Nicht alle recycelten Materialien sind mit unrecycelten zu vergleichen. Auch da gibt es wesentliche Unterschiede. Und das dann immer abzuwägen, was macht für uns Sinn, was können wir transportieren, ohne diesen Weg zu verlassen.
Da spricht es gerade an. Also es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse über Materialien. Also gerade was Recycling betrifft, ploppen in Regelmäßigkeit neueste Meldungen auf. Vieles ist auch vielleicht nicht so gut, wenn es recycelt ist, wenn wir über Upcycling sprechen und so weiter. Wie informiert ihr euch über die neuesten Materialien und wie sind Entwicklungsprozesse bei euch?
Also ich habe das eingangs schon erwähnt. Wir arbeiten eigentlich speziell, wenn es um das Thema Garnbeschaffung etc. geht, mit großen Firmen zusammen, mit sehr, sehr innovativen Firmen zusammen. Lass uns da ausgiebig beraten. Wir sind auf einschlägigen Fachmessen, informieren uns auch immer wieder früh, was gibt es für Materialien, versuchen das frühestmöglich zu testen und dann entsprechend zu bewerten, ob es Sinn macht, das im Produkt einzusetzen oder nicht. Ist ein riesengroßes Thema. Recycling wird einer der Schlüsselpunkte sein für die Zukunft, um einfach diese Kreisläufe zu verlängern, den Nutzen zu verlängern. Es liegt mir jetzt, oder steht mir auch gar nicht zu, das jetzt zu bewerten, was macht Sinn oder was macht nicht Sinn. Wir müssen uns da eher orientieren, was ist für uns verfügbar, in den von uns benötigten Mengen verfügbar. Und das schränkt uns natürlich auch in einem gewissen Bereich ein.
Genau, jetzt haben wir ja dann über synthetische Fasern gesprochen, aber ihr habt ja in eurem Portfolio auch Socken aus Merino-Wolle zum Beispiel. Da sieht das Sourcing wahrscheinlich ein bisschen anders aus, oder?
Ja, auch dort ist wieder so, dass wir bei namhaften europäischen Herstellern unsere Produkte beziehen, die Labels kommunizieren, die Zertifikate kommunizieren und das ist der Einblick, so tief können wir rein mit den Mengen, die wir beziehen. Und da müssen wir uns dann auch darauf verlassen, dass das passt.
Glaubst du, wenn man sich als Firma, gut, jetzt ist man gezwungen, sich auch nachhaltiger zu verhalten, nachhaltiger zu produzieren, aber glaubst du, es ist eventuell auch ein Nachteil, ein Wettbewerbsnachteil, wenn man das nicht mehr macht?
Es gibt verschiedenste Faktoren, warum Produkte funktionieren und nicht. Es ist derzeit so, dass viele recycelte Materialien preislich unattraktiver sind wie unrecycelte, wirkt sich natürlich auf den Produktpreis aus. Und der Produktpreis am Ende des Tages, das entscheidet der Konsument, nehme ich das an oder nehme ich das nicht an. Beziehungsweise für einen etwas höheren Produktpreis, wie gelingt es mir, diesen Mehrwert für die Umwelt, für uns alle, wie gelingt uns das zu transportieren, dass der Kunde schlussendlich bereit ist, darauf zurückzugreifen, etwas mehr zu bezahlen. Am Ende des Tages ist es eine Frage von Menge. Wenn im Angebot entsprechende Menge vorhanden ist, werden sich auch die Preise entsprechend angleichen. Das ist sicherlich ein Prozess.
Sollten nachhaltige Produkte preisgünstiger sein oder können sie das schlichtweg nicht?
Ich kann das nur vergleichen mit Produkten, wo wir die Expertise dazu haben. Das ist Socken und Unterwäsche. Da würde ich jetzt mal sagen, mit recycelten Materialien kann ich keinen Preisvorteil erzielen. Somit ist das Thema günstiger schwer darzustellen. Andere Produktbereiche kann ich nicht bewerten, da fällt mir schlichtweg der Einblick.
Okay. Jetzt haben wir aber schon quasi den Schritt gemacht zu einem Sublabel, was ihr gegründet habt. Think About by Lens wäre der richtige Name dazu. Was war der Gedanke, dieses Sublabel zu gründen? Und dann gehen wir weiter darauf ein, was ihr genau macht.
Also der Grundgedanke, und das sagt auch schon die Namensgebung Think About, ist darüber nachzudenken, ob ich etwas kaufe und was ich kaufe. Richtig nachhaltig ist mit den Ressourcen, auch mit Produkten, die hergestellt werden, sorgsam, achtsam umzugehen und denen einen möglichst langen Lebenszyklus zu garantieren, zu gewährleisten. Das ist ein Teil von Nachhaltigkeit. Ein zweiter Teil, wir haben das anfangs schon kurz erwähnt, ist, was habe ich für Möglichkeiten im Produktionsprozess? auf dieses Thema. Wie tief kann ich eingehen? Wo kann ich eingehen? Was habe ich als Unternehmen für Möglichkeiten, das auch umzusetzen? Und wir versuchen dann sukzessive auch diese Produkte, wo wir mit von uns mitentwickelten Produktionspartnern Produkte herstellen, in dieses Sublabel Thinkabout mit einzupflegen. Das ist jetzt mal in erster Linie eine recht breite Palette an Casual- und Funktionssocken und versuchen es auch Step-by-Step dann auf unsere anderen Produktgruppen umzulegen, wo es Sinn macht und wo auch die Möglichkeit besteht. Und Sinn und Möglichkeit definiert sich natürlich irgendwo immer auch an einem gewissen Grad an Preis und Akzeptanz. Was ist der Kunde bereit dafür auszugeben? Und wo macht es auch Sinn über Transparenz in der Zulieferkette? Wo haben wir entsprechend Einblick? Es macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, bei Lithium-Ionen-Akkus über ein nachhaltig ökologisches Produkt zu sprechen. Darum war auch der Grundgedanke ganz klar, wir gründen ein Sublabel, um auch hier diese Trennlinie zwischen unserem eingeschlagenen Thinkabout-Nachhaltigkeitsweg zu trennen zu bestehenden Produkten, die natürlich auch auf der Tatsache, dass da sehr, sehr viele Rohmaterialien miteinander verbunden sind, extrem schwierig ist, sowas darzustellen.
Ist es vielleicht trotzdem so eine Art Testlabor, möchte ich es jetzt mal nennen, da wo ihr euch ausprobieren könnt, in einer ressourcenschonenderen, nachhaltigeren Art und Weise mit Materialien umzugehen, um dann, du hast es ja selber auch gesagt, auch auf andere Produkte quasi das Ganze umzumünzen?
Das kann man sicherlich so sagen. Also das ist auch für uns jedes Produkt immer wieder ein Lernprozess über die Lebensdauer. Jedes Produkt hat zuvor eine dementsprechende Testdauer. Dann kommt's auf den Markt, da bekommst du wieder komplett vielschichtigeres Feedback zu den einzelnen Produkten und diese Feedbacks versucht man dann sukzessive auch auf die komplette Produktpalette mit einfließen zu lassen.
Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SRZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SRZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot. Optional, natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf srzsport.de/abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Das eine sind Produkte, das andere vor Produkten ist eigentlich das Design. Wie wichtig ist euch Ökodesign, wie man es so schön nennt heutzutage?
Speziell und irgendwie komme ich immer wieder auf das Thema Unternehmensgröße zurück. Aufgrund der Menge an Produkten, die wir produzieren, kaufen wir natürlich nur in bedingten Tonnagen Garne und Rohmaterialien zu. Und speziell, wenn es um das Thema rein nachhaltige, recycelte Produkte etc. geht, ist es im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, ist natürlich das Angebot schon etwas reduziert. Und das hat natürlich einen ganz klaren Einfluss auch auf das Design, dass in diesen Bereichen ja reduzierter ist, aber mitunter auch aufgrund von Stricktechniken. Wir haben bei gewissen Produkten, speziell bei Socken, haben wir im Fersen-, Zehen- und Ballenbereich entsprechende Zonen, die stärker beansprucht, beeinflusst werden. Wenn wir dort spezielle Garnmischungen einsetzen, schränkt uns das natürlich in einer gewissen Weise auch im Design ein. Das ist immer die Abwägung zwischen Design, Funktionalität und Anspruch.
Kann man denn durch Design aus deiner Sicht auch Langlebigkeit schaffen?
Das kann ich, glaube ich, so gar nicht beantworten. Das ist eine eher philosophische Frage.
Naja gut, man könnte ja sagen, wenn man ein gutes Design entwirft, dann hält sich das über Jahrzehnte und die Leute können das tragen, was mit einer Farbwahl zu tun haben kann, kann auch mit einem einfachen Design zusammenhängen. Plant ihr sowas in der Art oder ist das in euren Produktionsprozessen drin oder ist es dann eher, hat es andere Gründe, warum ihr schlichter designt, wie du es gerade gesagt hast?
Also in den Produkten, die wir derzeit führen, versuchen wir generell in der Designsprache eher dezent und zurückhaltend zu sein. Das heißt, wir sind da keinem modischen Zyklus unterworfen, wir sind keinen Trendfarben unterworfen, haben durch das auch für den Wiederverkäufer, für den Handel Produkte, die nicht saisonal irgendwie dann über Rabatt etc. abverkauft werden müssen, sondern eigentlich langlebige Produkte, die über mehrere Saisonen Gültigkeit haben. Und auch das, wenn man das so will, ist natürlich auch nachhaltiger.
Jetzt waren wir am Anfang der Produktion, jetzt gehen wir mal ans Ende, weil die Produkte müssen ja irgendwie in den Handel kommen beziehungsweise zum Konsumenten kommen und dann sind wir bei Verpackungen angelangt. Du hast es ganz, ganz kurz nur reingeschmissen, aber ihr habt euch ja viel, viel mehr Gedanken gemacht zum Thema Verpackungen. Wie sehen also Verpackungen bei euch aus?
Also wir müssen unsere Produkte in zweierlei Hinsicht verpacken. Da sprechen wir zum einen mal die reine Verpackung für die Präsentation im Shop und haben dann natürlich auch die kompletten logistischen Verpackungen, um die Produkte entsprechend zu schützen, bis sie dann vor Ort sind. In allen diesen Bereichen versuchen wir einen Aspekt ganz klar zu verfolgen. Das ist, dass wir keine Verbundverpackungen verwenden, sondern wirklich sortenrein. Im Idealfall, und das erreichen wir auch zu 99%, ist, dass wir ausschließlich Papierverpackungen verwenden. Dort natürlich in der Herstellung darauf achten, dass das zertifizierte Hersteller sind, die auch wieder einen gewissen Teil an recycelten Materialien etc. verwenden. Wie gesagt, keine Verbundstoffe und auch ganz, ganz wichtig, Verpackungen, die für den Endkonsumenten einfach zu entsorgen sind. Vielleicht eine kleine Anekdote, wo wir begonnen haben, nachhaltige Verpackungen zu verwenden, haben wir Socken werden sehr oft über Plastikpins in Verpackungen befestigt. Wir haben dann lange nachgedacht, was gibt es für Alternativmaterialien, haben dann diese Pins kunststoffbasierend, haben wir auf Pins umgestellt, auf Maisstärke basierend, haben da viel Lehrgeld bezahlt, weil die nach einer gewissen Lebensdauer der UV-Einstrahlung dann sich nicht als so sinnvoll und zweckmäßig hergestellt haben dann das Ganze nochmal komplett überarbeitet, um wirklich das auch für den Endkonsumenten so simpel wie möglich zu halten. Das ist eine Verpackung, kommt in die Papiertonne, fertig.
Was ist mit den Labeln passiert aus Mais, Stärke?
Ja, schlussendlich haben wir das komplett nochmal überarbeitet, ja.
Okay. Das heißt, die waren nicht so haltbar oder die haben sich aufgelöst oder was ist passiert?
Das sind ja nicht alle Produkte, speziell wenn wir über Randgrößen sprechen oder auch gewisse nicht konsumige Farben sprechen, kann es ja sein, dass das mehr als eine Saison, zwei Saisonen irgendwo hängt, dann einer gewissen UV-Strahlung auch ausgesetzt ist und dann hat sich einfach diese Materialstärke als nicht ausreichend herausgestellt, ja.
Ja, das heißt, daran sieht man auch wieder, diese ganzen Themen drumherum ist halt ein fortlaufender Prozess, das ist ein Learning by Doing.
So. Learning by Doing, richtig,
ja. Ja, genau. Dann sind wir natürlich auch beim Thema Logistik eigentlich. Also Logistik, da kann man auch noch so kleine, feine Stellschrauben drehen, sinnlose Fahrten vermeiden, sinnlose Transporte vermeiden. Auch da habt ihr euch bestimmt Gedanken gemacht.
Also prinzipiell versuchen wir mal, unsere Logistikwege so kurz wie möglich zu halten. Das heißt, so nah am Hersteller zu produzieren, wie es möglich ist. Dort, wo es möglich ist, wir haben das ja schon anfangs erwähnt, macht nicht überall Sinn oder geht auch gar nicht überall. Und dann versuchen wir, dort, wo es Sinn macht, auch die Logistikwege zum Kunden möglichst kurz zu halten. Wir haben, wenn wir speziell über Export sprechen, lokale Partner, die in Ländern gewisse Exklusivitäten im Vertrieb haben. Das heißt, wir liefern dort relativ in größeren Mengen an und diese Kunden verteilen das dann entsprechend vor Ort wieder in Kombination mit anderen Produkten möglichst effektiv. Bei uns im Versand nehmen wir Rücksicht dort, wo es geht, auf Verpackungsmaterialien, recycelbare Verpackungsmaterialien, keine Verbundmaterialien, ist ein laufender Lernprozess.
Okay. Die ganze Thematik, um jetzt noch mal ein bisschen auszuholen, ist ja sehr komplex und wir haben es jetzt
zuletzt gehabt, dass man sagt, okay, man lernt unglaublich viel immer wieder. Es verändert sich so unglaublich viel. Es gibt neue Gesetzgebungen und so weiter. Du hast erzählt, dass ihr jemanden extra abgestellt habt dafür in der Firma, um sich mit der Thematik zu beschäftigen, was Audits betrifft und so weiter. Wäre es nicht sinnvoll, sich auch innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche mehr auszutauschen, weil im Endeffekt ist das Ziel ein gemeinsames. Es gibt immer diesen schönen Begriff pre-competitive, also vorwettbewerblich miteinander sprechen so. Seid ihr im Austausch mit anderen Firmen? Bist du im Austausch mit anderen Geschäftsführern an bestimmten Punkten oder macht ihr das eher für euch?
Wir sind natürlich auch in Austausch mit anderen Geschäftspartnern. Wir sind in Austausch mit großen Kunden. Wir sind in Austausch mit großen Vertriebspartnern. Ich glaube auch, dass generell kann man auch hier nicht einen großen Schirm über alles spannen, weil es sind unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Herausforderungen. Es muss jedem klar sein, wenn wir Produkte kaufen, verkaufen oder auch wiederverkaufen, ist Logistik notwendig. Ich denke, es ist immer im Detail zu hinterfragen, macht jede Kleinstlieferung Sinn, macht jede Retourenlieferung Sinn, macht jedes Retourenangebot for free für den Endkonsumenten Sinn und auch eine gewisse Verbindlichkeit auch in der Kaufentscheidung ganz, ganz früh zu beeinflussen. Das sind so unterschiedliche Themenfelder. Ich denke, es ist wichtig, sich auszutauschen, aber ich denke, es gibt keine Gesamtlösung, die für alle gültig sein wird.
Wenn du ein bisschen in die Zukunft schauen könntest jetzt, beziehungsweise einen Gedanken an die Zukunft, eine Vision entwickeln könntest, was wäre das für euch, für Lenz spezifisch und was wäre das vielleicht auch in einem größeren Bild bezogen auf nachhaltige Produkte?
Ich wünsche mir, ich hoffe auch, dass das, was wir jetzt in dieses Sublabel Think About investieren, was wir uns da vorstellen, was wir versuchen umzusetzen, dass das am Markt dann Zugang findet, dass die Leute darauf vertrauen, dass die Leute auch hinterfragen, was steckt dahinter. Wir versuchen das auch entsprechend zu transportieren, zu kommunizieren, versuchen weiterhin Sachen zu kommunizieren, hinter denen wir auch stehen können. Und das wünsche ich mir im Gesamten, für den gesamten Markt.
Okay, das ist doch ein schöner Wunsch, genau. Wenn jetzt Händler, die zuhören, Interesse haben an Think About, an eurem Sublabel, dann wenden die sich direkt an euch. Wie ist quasi der Vertrieb geplant?
Also wir haben zwei Vertriebssysteme. Wir haben in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien verkaufen wir unsere Produkte über fix angestellte oder freie Vertreter, Außendienstmitarbeiter. Und in allen anderen Ländern, in denen wir Export betreiben, haben wir exklusive Distributionspartner vor Ort, die das entsprechend bei den Märkten kommunizieren und verkaufen. Wenn wir über die Märkte sprechen, wo wir direkt beim Kunden sind, funktioniert das über Showrooms, funktioniert das über Sportmessen, Jagdmessen, fachspezifische Messen, sehr, sehr nah beim Kunden.
Alles klar. Seid ihr bei der Outdoor vertreten? Bei der Messe?
Wir sind auch heuer bei der Outdoor wieder vertreten mit dem eigenen Stand und freuen uns auf das Format, ja.
Alles klar.
Freuen uns generell darauf, dass es wieder Messen gibt und dieser direkte Kontakt auch mit den Händlern wieder stattfinden kann. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
Ist klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens im Sommer auf der Messe, lieber Stefan. Wir sind am Ende unseres kurzen Gespräches. Danke für den Einblick in eure Firma. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dem neuen Label, dass es erfolgreich wird. Und wir werden das an dieser Stelle mitverfolgen, natürlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wir sind am Ende dieser Episode. Wie immer gilt, wenn ihr Kommentare und Anregungen habt zu Lenz, aber auch zu Made in Green, dem Podcast generell, dann schreibt uns doch gerne an unter redsport@saz.de. Ihr könnt uns auch auf LinkedIn anschreiben, SAZ Sport findet ihr dort und auch mich unter meinem Namen Ralf Kerkeling. In diesem Sinne ein herzliches Danke, bleibt uns gewogen und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Stefan, mach's gut.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao.